Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen wünsche ich. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der immer mal wieder was Neues ausprobiert. Das gilt für seinen beruflichen Weg. Der führt nämlich vom Religionslehrer über Reitstallbetreiber bis zum Manager eines weltweit operierenden Konzerns. Und das gilt aber auch für seinen Lebensort. Früher war es Köln, jetzt ist es Georgia, USA. Und dort bin ich auch online mit Martin Riechenhagen, Chef von Echo Landmaschinen, verbunden. Ich grüße Sie, Herr Riechenhagen.
Guten Morgen aus Atlanta, Georgia.
Sie leben jetzt seit 16 Jahren in den USA. Wie viel Kölner ist noch bei Ihnen vorhanden?
Ich bin ja in Köln groß geworden, von daher prägt einen das schon ein bisschen. Fachleute können auch so an dem Ton der Stimme noch etwas Rheinisches ausmachen. Ich bin aber ja von Köln aus dann sehr bald in die Welt gezogen, habe 10 Jahre lang in Düsseldorf gearbeitet.
Das ist ja ein Riesenunterschied, das stimmt.
Riesenunterschied war dann in Berlin, in der Schweiz, in Holland, also von daher fühle ich mich so ein bisschen als Weltbürger mit Kölner Wurzeln.
Was Neues auszuprobieren, das ist in den USA wahrscheinlich doch ein bisschen selbstverständlicher als hier, oder? Entspricht Ihrem Naturell?
Ja, wenn es um den Wohnort geht, auf jeden Fall. Die Amerikaner sind wesentlich flexibler. Das liegt aber auch daran, dass die Firmen das entsprechend unterstützen. Also wer jetzt hier versetzt wird, der verkauft sein Haus und kauft sich ein neues. Die Firma managt das und in der Regel werden auch Verluste ausgeglichen. Also von daher geht es ein bisschen einfacher als in Europa.
Also Flexibilität entspricht auch dem Wesen von Martin Riechenhagen, den wir in dieser Stunde ein bisschen besser kennenlernen. Seit 16 Jahren leitet er einen US-Konzern. Über seine Erfahrungen hören wir hier sicherlich noch eine Menge im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Als Martin Riechenhagen seinen Managerposten beim US-Landmaschinenriesen Echo antrat, das war 2004, da war George W. Bush gerade 3 Jahre Präsident, seitdem ist ja einiges passiert im Weißen Haus. Und wenn Martin Riechenhagen nun in wenigen Wochen seinen Posten räumt, dann räumt der derzeitige Präsident Donald Trump seinen Posten langsam auch, allerdings sehr widerwillig. Herr Riechenhagen, wenn Sie könnten, welchen Rat würden Sie Mr. Trump gern mitgeben?
Also ich glaube, das habe ich ein bisschen besser gemacht. Der Übergang von mir zu meinem Nachfolger hat ziemlich perfekt funktioniert. Ich würde Trump den Rat geben, endlich anzuerkennen, dass er die Wahl verloren hat. Das fällt ihm schwer. Er will ja kein Loser sein und ist es aber. Was er macht, ist natürlich peinlich, aber damit müssen wir leben.
Sind Sie ihm mal begegnet? Sind Sie Trump mal begegnet?
Ja, ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe das immer so geschildert, das gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, er ist sehr authentisch. Das ist aber gleichzeitig auch die schlechte Nachricht, weil wenn man sich im kleinen Kreis mit ihm unterhält, habe ich zumindest erwartet, mehr Tiefgang und mehr gut durchdachte Ideen, aber der ist im kleinen Gespräch genauso populistisch wie in der Öffentlichkeit. Also Katastrophe.
Mussten Sie in Ihrer alten Heimat, also in Deutschland, eigentlich oft erklären, was in den USA vorgeht?
Ja, das wurde sozusagen zu meinem Nebenberuf. Ich war dann so der Amerika-Erklärer.
Gern oder ungern?
Neues habe ich versucht. Also ich bin echter Transatlantiker und bin Chairman des American Institute of Contemporary German Studies. Das ist angesiedelt bei der Hopkins Universität in Washington und das ist ein Think Tank. Und wir möchten gerne Journalisten, den Medien und den Politikern der Wirtschaft versuchen zu helfen, Amerika und Deutschland zu verstehen. Deshalb mache ich das sehr, sehr gerne. Das ist aber nicht so einfach, weil das, was jetzt hier in Amerika passiert, das muss man ja erstmal selbst verarbeiten. Von daher ist das eine stramme Aufgabe. Ich bin aber ganz stolz, im Februar erscheint ein Buch, was ich gemacht habe, mit dem Titel Der Amerika-Flüsterer. Also von daher wird mich dieses Thema auch noch in Zukunft beschäftigen.
Der Amerika-Flüsterer, das sind Sie, ja, tatsächlich?
Ja, der Titel kommt vom Verlag, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Sie sind der Meinung, dass man mit so einem Titel vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregen kann.
Na, vor allem zeigt es aber, dass man gegenseitig so eine Mittlerfigur ja wohl auch braucht, ne? Also die eine Seite braucht sie, die andere Seite braucht sie wahrscheinlich ganz genauso. Solange wie Sie hat sich ja noch kein deutscher Manager erfolgreich an der Spitze eines US-Unternehmens behauptet. Wird in dieser Klasse, in der Klasse, in der Sie spielen, überhaupt auf Nationalität und Herkunft geguckt oder ist das nur
Nein,
der Jahresumsatz?
Also in meinem Fall, ich habe den Job auch nicht bekommen, weil ich Deutscher bin. Man suchte jemanden, der Industrie-Know-how hat und der globale Erfahrungen mitbrachte. Und das war bei mir der Fall. Das hätte auch ein Chinese oder ein Amerikaner sein können. Und bei den CEOs in Amerika ist es ein bisschen so, da zählt das Ergebnis. Man macht ein ordentliches Benchmarking und wer gezeigt hat, dass er dazu in der Lage ist, vernünftige Ergebnisse zu generieren, der bekommt dann Anerkennung. Und es zählt nicht, wie viel heiße Luft man verbreitet. Also diese Idee des charismatischen Vorstandsvorsitzenden, der sich mit so einer Aura umgibt, das ist in Amerika eher nicht so der Fall. Da zählen einfach nur die messbaren Fakten.
Sie schildern das jetzt doch als eine sehr nüchterne Etage eigentlich. Wenn Sie Ende diesen Jahres Ihren Chefposten verlassen, also sich mit 68 zur Ruhe setzen, wird Ihnen diese Welt der Mächtigen, höre ich jetzt daraus, auch überhaupt nicht fehlen, oder? Sie lese ich das falsch? Ich meine, Sie sind ja vielen bekannten Persönlichkeiten in diesem Job begegnet.
Das ist der Plan. Was man sehr schnell feststellen wird, ist meine Erfahrung, dass viele Dinge, die man erlebt und Achtung und Kontakte, die man hat, die darf man gar nicht so persönlich nehmen, sondern die bekommt man, weil man seine Firma vertritt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wird man ganz schnell merken, dass man da an Bedeutung verliert. Das finde ich aber ganz positiv. Und ich werde auch in Zukunft noch das ein oder andere Aufsichtsratsmandat wahrnehmen. Aber ich kann damit leben, weniger wichtig zu sein, als ich das heute meine.
Meine zu sein?
Meine zu sein, genau.
Wenn ich richtig informiert bin, war der französische Präsident, der derzeitige Macron, einmal Praktikant in einem ihrer Unternehmen. Sind Sie ihm begegnet?
Ja, wir haben ein Werk, ein großes Werk in Beauvais. Das ist in der Nähe von Paris. Ich weiß nicht, wer sich in Frankreich auskennt. Nachbarort des Chantilly, wo dieses schöne Schloss steht. Und da produzieren wir alle Massey Ferguson Traktoren für Europa. Massey Ferguson ist eine unserer Kernmarken. In Deutschland sind wir mehr bekannt mit Fendt. Und als ich 2004 bei Eco anfing, gab es ein Problem und das Werk in Beauvais befand sich im Streik. Und dann bin ich nach Beauvais gereist. Ich war ja ursprünglich mal Französischlehrer und mein Französisch ist besser als mein Englisch, also akzentfrei und ziemlich fließend. Und war aber trotzdem der Meinung, wenn ich da jetzt mit den Betriebsräten spreche, dann brauche ich jemanden, der wirklich Franzose ist, um mir zu helfen, wenn es nötig ist. Und da war ein junger Assistent oder ein junger Praktikant, der da in die Industrie reinschnuppern wollte, namens Emmanuel Macron, und der hat mich dann begleitet. Und das Lustige war dann, viele Jahre später, das ist jetzt 2 Jahre her, war ich eingeladen zu einem großen Wirtschaftsgipfel und der Gastgeber war Macron. Das fand statt in Versailles. Es gab ein nobles Abendessen im Spiegelsaal im Schloss und ich hatte die große Ehre, an seinem Tisch zu sitzen. Und dann gab es so eine Frage- und Antwortrunde und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, meinst du, du kannst das wagen, ihn mal nach seiner Lieblingstraktorenmarke zu fragen? Und habe dann gedacht, naja, das ist wahrscheinlich nicht so angebracht. Und dann hat er mich aber bewusst aufgefordert, mal eine Frage zu stellen. Dann habe ich dann die Frage gestellt und dann hat er gesagt, Herr Richnagen, die Antwort kennen Sie ja bereits. Meine Lieblingstraktorenmarke ist Massey Ferguson.
Martin Richnagen, Manager von ECHO, das steht für Alice Gleaner Corporation und ist ein international arbeitender Landmaschinenhersteller. Und von den Fans haben wir ja eben schon gehört, bis ins französische Präsidentenamt sind die vertreten. Ich habe familiär auch mit Landmaschinen zu tun, also wobei meine Familie sich jetzt wahrscheinlich kaputt lacht, wenn sie das hört, wenn ich das so ausdrücke. Jedenfalls kenne ich Jungs, die in ihrem Kinderzimmer sitzend unterscheiden konnten, welcher Trecker am Haus vorbeifuhr. Ich komme auch aus einer Kleinstadt jedenfalls. Ob das nun Fendt war, Deutz, Klaas oder John Deere, können Sie das auch, Herr Riechenhagen?
Also meine Kinder können das auch. Oder beziehungsweise in der Zwischenzeit meine Enkelkinder gehen in dieselbe Richtung.
Aber Sie? Können Sie die Maschinen unterscheiden?
Ich konnte das, als ich jung war. Wir sind groß geworden in der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mühlheim. Die liegt da so zwischen einer Eisenbahnlinie und der Autobahn. In der Nähe vom Autobahnkreuz Leverkusen. Und damals war die Autobahn noch nicht so stark befahren. Da wurde eine Brücke gebaut über die Autobahn, im Übrigen zu einem Bauernhof. Von daher hat man zum ersten Mal Zugang dann zur Landwirtschaft. Und wir haben also stundenlang auf der Brücke gestanden und haben die Autos dann sortiert nach den Geräuschen.
Und da konnten Sie dann auch Trecker unterscheiden. Also das heißt, zu den Landmaschinen sind Sie jetzt nicht gekommen, weil Sie so sehr vom Lande kommen. Ist überhaupt das Interesse am Produkt wichtig oder ist das für einen Manager eigentlich das Produkt selbst gar nicht so wichtig?
Also ich finde das immer gut, wenn man sich für das Produkt begeistern kann. Und ich glaube, der Funke zwischen dem Manager und seinen Kunden und seinen Mitarbeitern springt natürlich besser rüber, wenn man sich auch für die Landwirtschaft begeistern kann. Das ist ja einfach, weil die Landwirtschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle hat in Bezug auf die Ernährung der immer mehr wachsenden Weltbevölkerung. Als ich 2004 hier anfing, waren wir 5 Milliarden Menschen auf der Erde und jetzt sind wir schon 7,5 Milliarden. Also das ist eine ganz interessante Herausforderung und das will ja die nachhaltige Landwirtschaft machen mit Berücksichtigung der Umweltfaktoren, Boden, Luft, Wasser und das Tierwohl, das liegt mir besonders am Herzen.
Ich habe in dieser Vorbereitung gelesen, dass Sie sich manchmal ein bisschen ärgern, wie unrealistisch das Bild der Deutschen von der Landwirtschaft inzwischen ist.
Ja, das Bild der deutschen Landwirtschaft wird natürlich so ein bisschen geprägt von so kitschigen Heimatfilmen oder von so Sendungen wie Bauer sucht Frau, wo ich mich immer drüber ärgere, weil das gar keine wirklichen Bauern sind. Dann haben die deutschen Landwirte ja im Augenblick immer so den schwarzen Peter. Die sind für alles verantwortlich, was die Politik nicht vernünftig hinkriegt. Da, glaube ich, ist es an der Zeit, und das haben die Verbände auch erkannt, dass man den Verbrauchern, die sich immer weiter von der Landwirtschaft entfernen, weil sie mehr in Städten wohnen, wieder darüber informiert, was eigentlich ein fortschrittlicher, moderner, nachhaltiger Landwirt heute alles leistet.
Nachhaltig und modern maschinenorientiert, das gehört für Sie zusammen?
Ja, die deutsche Kulturlandschaft ist ja nur deshalb so schön, weil sie gepflegt wird von den Landwirten. Und im Ackerbau ist es natürlich so, dass große, effiziente Maschinen weniger Kraftstoff verbrauchen, weniger Bodendruck erzeugen, weniger Überfahrten über den Acker benötigen. Also von daher ist da Hightech ein Umweltschutzfaktor. In der Tierzucht ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht unbedingt so, dass nur die Größe zählt, sondern da haben die Verbände in der Vergangenheit wahrscheinlich den Fehler gemacht, alles nur auf große Betriebe zu setzen. Und der Familienbetrieb, der jede Kuh beim Vornamen kannte, ist ja ein aussterbendes Geschäftsmodell. Ich glaube, da werden wir aber wieder zu vernünftigeren Lösungen kommen.
Warum sind Sie eigentlich in die USA gegangen? War das ein Zufall oder ein besonders verlockendes Angebot?
Das war ein Zufall. Ich war damals eigentlich mehr auf dem Weg in die Schweiz. Ich war ein paar Jahre bei Klaas in der Geschäftsführung.
Also auch ein Landmaschinen.
Ja, ein Landmaschinenhersteller. Und das war das erste Mal, dass ich was mit Landmaschinen beruflich zu tun hatte. Und ich habe dann meinen Vorgänger kennengelernt. Meine Idee war immer, dass man zwar in der Sache ein ordentlicher Wettbewerber sein sollte, aber dass sich das nicht unbedingt auf die menschlichen Beziehungen übertragen muss. Und ich war immer der Meinung, dass man auch mit Wettbewerbern ein ordentliches Verhältnis haben kann. Und ich war mit meinem Vorgänger eigentlich ganz gut befreundet. Und der meldete sich dann bei mir und sagte, ich suche meinen Nachfolger. Es gab 16 Kandidaten, 15 Amerikaner von ganz renommierten Firmen. Dann hatte ich gedacht, auch da machst du mal mit. Ich fühlte mich sozusagen geehrt und habe gedacht, das ist eine gute Erfahrung, wenn man mal so ein Interview in Amerika macht und dann schon dem ersten Gespräch wurde eigentlich klar, dass das was werden könnte. Und dann bin ich nach Hause geflogen. Ich hatte meiner Familie davon gar nichts erzählt und habe dann mal die Frage gestellt, wie wäre es, wenn wir nach Amerika ziehen? Und dann waren meine Kinder begeistert und meine Frau gar nicht, weil die war zu der Zeit Hauptschullehrerin in Warndorf in Westfalen und die wollte eigentlich gar nicht so gerne da weg. Dann haben die Kinder sie aber überredet und heute sind alle hier. Meine drei Kinder, meine vier Enkelkinder, das fünfte Enkelkind ist in der Pipeline und alle fühlen sich extrem wohl.
Alle fühlen sich extrem wohl. Das klingt ja fast wie im Paradies. Wo gibt es Probleme in den USA? Was stört Sie? Wo merken Sie, ich bin vielleicht doch ein alter Europäer?
Ich mache das immer scherzhaft, bezeichne ich Amerika immer als das reichste Entwicklungsland der Welt. Also wir haben Riesenprobleme in der Infrastruktur, Straßen, Brücken, Stromleitungen und ähnliche Dinge mehr. Wir haben hier bei unseren Häusern Stromgeneratoren, weil es normal ist, dass hin und wieder mal der Strom ausfällt. Das sind so die Nachteile. Ein Riesenvorteil ist, es ist noch bei weitem nicht alles so überreguliert wie in Deutschland. Also ich bin eigentlich ursprünglich nie ein Jäger gewesen. Dann bin ich vor ein paar Jahren von dem Gouverneur von Georgia, Sonny Perdue, dem heutigen Landwirtschaftsminister, eingeladen worden zur Wachteljacht. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, tut mir leid, da kann ich nicht kommen, ich bin kein Jäger. Und dann hat er zu mir gesagt, hier in Amerika gibt es Men or Sissies, also Männer oder Pflaumen. Und Männer jagen, Sissy don't hunt. Also komm mal hier vorbei, kauf dir ein Gewehr und dann erkläre ich dir, wie das geht. Ich habe dann später für $95 einen lebenslangen Yachtschein gekauft sozusagen. Hm. Das ist also ein Riesenvorteil. Wir haben ein Bötchen, weil hier ist ein sehr schöner See in der Nähe, ein riesengroßer See. Und dann bin ich mit den Kindern da hingefahren und haben gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wo man hier einen Bootsführerschein machen kann. Und dann sind wir zu so einem Bootsladen gefahren und dann hat er gesagt, oh, das kann man hier in 5 Minuten machen. Just sign here, musste nur unterschreiben. Also man kauft ein Boot und dann fährt man damit rum und lernt es ohne Fahrschule. Also ja. Es gibt viele, viele Dinge, die in Amerika viel, viel einfacher sind. Es gibt hier kein TÜV.
Also wir sitzen uns hier jetzt gerade nicht gegenüber, aber da würden Sie sonst sehen, wie mein Gesicht immer mehr entgleist. Da merke ich doch, ich bin durch und durch Deutsche und gerade weil Sie das von den Gewehren gesagt haben, da habe ich schon gedacht, na, also ich bin ganz froh, dass man hier nicht an jeder Ecke Gewehre kaufen kann und den Jagdschein dazu.
Da bin ich bei Ihnen. Das ist ja dieses Amendment, die erste Ergänzung zur amerikanischen Verfassung. Die stammt aus einer Zeit, da waren die Gewehre Vorderlader. Und es dauerte 10 Minuten, bis man überhaupt mal schussbereit war. Und dann war die Treffsicherheit extrem niedrig. Da war damals bestimmt nicht gemeint, dass es heute erlaubt sein sollte, Schnellfeuerwaffen zu kaufen. Also ich rede hier über Schrotflinten zum Beispiel für die Yacht. Und das ist eine ganz andere Sache als die allgemeine Waffenlust, die manche Amerikaner so haben.
So nah liegt das eben beieinander. Ne? Das, was man im ersten Moment vielleicht als Vorteil oder was Sie als Vorteil beschrieben haben und was sich dann eben ganz anders auch auswirken kann. Martin Riechenhagen hier im Deutschlandfunk Kultur. Wo waren Sie 1972, Martin Riechenhagen?
1972 war ich im, lass mal eben überlegen, dritten Semester und studierte an der Uni Bonn Romanistik, katholische Theologie und Philosophie.
Was wollten Sie werden?
Ich wollte eigentlich Journalist werden, weil mir schon sehr schnell klar war, dass der Lehrerberuf möglicherweise ein bisschen langweilig sein könnte. Und ich hatte damals eine Freundin, die hatte sich dann, oder wir haben uns beide beworben, bei einer Fortbildungsinstitution, das nannte sich Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Und die haben meine Freundin genommen, mich aber nicht. Das konnte ich gut nachvollziehen, aber dadurch habe ich dann Praktikum gemacht bei der Bonner Rundschau, Volontariat beim WDR und solche Dinge. Habe aber dann trotzdem aus Sicherheitsgründen sozusagen den Referendardienst gemacht und war dann ruckzuck Beamter auf Lebenszeit. Also mit dem Journalismus, aus dem Journalismus ist nichts geworden. Mhm. Ich bin allerdings heute Herausgeber der Reiterrevue International, dem führenden Reitsportmagazin in Europa.
Sie sind quasi dem Journalismus nicht verloren gegangen. Sie sind 1952 in Köln geboren. Köln hatten wir ja schon erwähnt, in einer Lehrerfamilie. Waren beide Eltern Lehrer?
Nee, meine Mutter war Schneidermeisterin, Herrenschneidermeisterin. Die ist in diesem Jahr mit 99 Jahren kurz vor ihrem 100. Geburtstag gestorben.
Was machte Ihre Familie aus?
Die Familie war sehr katholisch.
Fröhlich, lustig, selbstbewusst die Kinder? Oder mussten Sie, also weil Sie jetzt eben das Katholische auch so betont haben, strenge Ordnung einhalten? Wie war es?
Ja, strenge Ordnung war erfordert. Mein Vater war Pedant. Das hatte auch so ein bisschen, wenn Sie so sozialisiert werden, können Sie das nicht ganz ablegen. Und dann waren wir aber erzogen worden in dem festen Glauben, wir seien die Besten. Das wurde schon so, vor allen Dingen von unserer Mutter, wurde uns mitgegeben, dass wir also was ganz Besonderes sind, was nicht unbedingt schädlich ist.
Also auf jeden Fall gut für ein gutes Selbstbewusstsein und für ein...
Ja, wobei dann allerdings man feststellt, wenn man älter wird, wie die Wirklichkeit aussieht. Von daher gab es da doch eine größere Lücke zwischen der Idee und den Fakten.
Meinen Sie, Sie haben sich immer ein bisschen viel vorgenommen oder... Wie soll ich das verstehen?
Nee, das hängt damit zusammen. Also bei uns gab es kein Fernsehen, kein Telefon. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben keinen Führerschein gehabt. Wir hatten kein Auto. Und trotzdem wurde uns klargemacht, dass wir was Besonderes sind. Bei uns spielte Kultur eine große Rolle, also Theater, Musik, Malerei. Wenn man dann erwachsen wird oder in die Pubertät kommt, dann stellt man fest, naja, eigentlich ist ein Telefon gar nicht so eine schlechte Einrichtung. Also man stellt fest, dass von der Idee, ihr seid was Besonderes und den Fakten, dass es da möglicherweise eine Lücke gibt.
Wir haben jetzt schon einige Ihrer möglichen Berufsziele auch schon so im Nebensatz irgendwie anklingen hören. Auf jeden Fall, Sie waren Lehrer, Französischlehrer. Sie haben Pferde erwähnt, indem Sie gesagt haben, Sie geben jetzt eine Dressurreiter-Zeitung heraus. Dressurreiter war auch ein Berufswunsch, oder?
Ja, die Zeitung ist ein Reitsportmagazin. Die Reiterrevue International beschäftigt sich mit allen Themen des Reitsports. Ich bin allerdings zu einem einseitigen Dressurbegeisterten geworden.
Wie kam es denn dazu? Was hatten Sie mit Pferden zu tun?
Das hängt wohl damit zusammen, dass ich als Kind gab es Priorität Nummer eins, Schule, dann Hausaufgaben und dann Geige üben. Und dann konnten wir machen, was wir wollten. Und der Reitsport war für mich und meinen Bruder Reinhard so eine Art Beschäftigung oder ein Thema, wo keiner in der Familie wirklich was von verstand. Und deshalb haben wir uns da mit unglaublich viel Engagement reingeklemmt und haben wirklich uns Mühe gegeben, das vernünftig zu lernen. Und weil wir keine großen finanziellen Mittel hatten, musste man natürlich immer im Stall mitarbeiten, damit man dann mal Reitunterricht bekam. Und dann gibt es etwas in Deutschland, nicht nur für die Reiter, sondern für alle Handwerksberufe, dass man über eine Sonderbegabtenprüfung zugelassen werden kann zur Gesellenprüfung. Und dann habe ich diesen Berufsreitertest gemacht und habe dann die Prüfung gemacht zum Pferdewirt Schwerpunkt Reiten oder das nennt sich auch Bereiter FN, das ist also der offizielle Titel, und habe dann mein Studium damit finanziert, dass ich Reitunterricht gegeben habe und Pferde und Reitschüler ausgebildet habe.
Das heißt, Sie waren parallel Reitlehrer und Französischlehrer irgendwann?
Genau, das war eine genehmigte Nebentätigkeit. Ich hatte einen Reitbetrieb in Meckenheim und habe da einen großen Schulbetrieb gehabt.
Aber offenbar hat sie beide Lehrerberufe auch zusammengenommen, hat sie nicht ausgelastet. Sie haben noch nebenbei BWL studiert.
Das kam ein bisschen anders. Ich hatte einen Sponsor, der mich unterstützt hat. Ich hatte ein ganz gutes Pferd und hatte das dann bei dem rheinischen Dressurtrainer Wolfgang Winkelhus in Köln stehen. Das war aber relativ teuer. Dann hat mir ein Mann aus der Wirtschaft, Jürgen Thumann, späterer BDI-Chef, der hat immer so Witzchen gemacht, so nach dem Motto, morgens kümmern Sie sich um die unerzogenen Kinder anderer Leute in der Schule und nachmittags dann im Reitstall, wie lange wollen Sie das eigentlich noch machen? Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das ist aber auch gut mit diesen scherzhaften Bemerkungen und habe dann gesagt, ja, machen Sie mir doch mal ein Angebot. Und dann war das Angebot, dass ich bei dem Stahlwerk oder in der Stahlfirma anfange als Trainee und dann ein Fernstudium Betriebswirtschaft mache. Und das hat mich sehr gereizt, weil ich gedacht habe, jetzt wirst du dafür bezahlt, dass du dann auch noch mal ein zweites Studium absolvieren kannst. Und das war der Einstieg in die Wirtschaft.
Sie sind ehrenamtlicher Kampfrichter im Dressurreiten. Wie wichtig ist das Reiten neben dem Management eigentlich noch für Sie?
Ja, das heißt Dressurrichter. Das habe ich viele Jahre gemacht auf internationalem Level. Heute ist das Reiten ein ganz schönes Hobby. Wir haben einen kleinen Reitstall hier in der Nähe unseres Hauses. Und das ist sehr paradiesisch und dort haben wir Pferde und im Wesentlichen wird aber der Stall gemanagt und betrieben von meiner Frau.
Sie hatten 2008 den Vorsitz in der deutschen Olympia-Equipe der Dressurreiter bei den Olympischen Spielen in Peking. Waren Sie tatsächlich auch dabei?
Ja, das nennt sich Equipe-Chef und ich war als Equipe-Chef dann nicht in Peking, weil die Reitsport-Events fanden in Hongkong statt, wegen der schwierigen Quarantänebedingungen in China. Und wir waren da zu Gast im Hongkong Jockey Club und hatten da unser eigenes kleines olympisches Dorf. Und ich war da nicht nur während der Veranstaltung vor Ort, sondern einige Wochen vorher, weil man muss sich da wegen der ganz besonderen klimatischen Verhältnisse und der langen Anreise sorgfältig vorbereiten.
Was für Erinnerungen haben Sie an diese Olympischen Spiele? Das ist ja schon was sehr Besonderes, oder?
Ja, ich habe die Erinnerung an den Bundestrainer Holger Schmetzer, der leider früh verstorben ist, der aber ganz wesentlich Anteil hat an dem Erfolg der Deutschen. Wir sind da hingereist, mehr oder weniger sehr, sehr niedrig gewettet. Keiner hat uns überhaupt eine Medaille zugetraut. Und wir sind aber angetreten mit der Idee, wir wollen trotzdem Gold gewinnen. Und wir haben also Mannschaftsgold und Einzelsilber und Bronze gewonnen. Vor allen Dingen deshalb, weil unsere Topreiterin Isabel Wehrt ganz engagiert mitgeholfen hat, auch die Mannschaft auf Vordermann zu bringen. Und das war schon ein ungewöhnlich guter Erfolg.
Dieser Name Isabel Wehrt sagt ja selbst Nicht-Reitfans noch etwas.
Das ist die erfolgreichste Dressurreiterin, Männer und Frauen inklusive aller Zeiten.
Ja. In der Zeit haben Sie Ihren Managerjob dann erstmal einen Moment ruhen lassen, als Sie dort waren? Geht das so einfach?
Nee, erstmal hatte ich meinen Urlaub entsprechend angespart und zweitens habe ich damals schon sozusagen Homeoffice gemacht. Also das Training fand ja während der, das war ja in einer sehr warmen Periode, also fand deshalb sehr, sehr früh morgens statt. Und dann bin ich dann zurück ins Olympische Dorf und habe meine Hausaufgaben gemacht.
Ach, dann haben Sie das parallel gemacht. Sagen Sie, welche Rolle spielt Erfolg für Sie?
Naja, Erfolg ist ja für jeden ein schönes Erlebnis. Wenn man selbst Dressurreiter war oder irgendeinen Leistungssport betrieben hat, dann erlebt man, wie toll das ist, zu gewinnen. Man erlebt aber auch, wie das ist, erfolglos zu sein und zu verlieren. Und das ist eine sehr gesunde Übung. Und man bekommt dadurch auch diesen, was man so im Allgemeinen als Fairness bezeichnet. Man bekommt dann also auch wieder die Bescheidenheit anzuerkennen, dass andere eben doch auch besser sein können.
Ist das etwas, was Sie auf Ihr Berufsleben, also auf Ihr Managerleben übertragen würden? Also auf Ihrem jetzigen Posten sind Sie sehr erfolgreich, sehr anerkannt. Ich glaube, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Über 20.000 weltweit?
Ja, ungefähr 25.000. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir während meiner Zeit 10.000 neue Jobs geschaffen haben weltweit. Wo ich dran glaube, wenn ich als Manager rede, habe ich so ein paar Ideen. Das eine ist, ich sage, was ich denke. Das ist manchmal schwierig. Und ich tue, was ich sage. Und dann hat mich mein ganzes Leben lang begleitet die Idee, dass man immer noch auch, egal in welcher Position und mit welchem Alter und in welcher Rolle, lernen kann. Und das Lernen hat mir immer besonders viel Spaß gemacht.
Muss man besonders hart sein als international erfolgreicher Manager?
Nö, eigentlich ist das untypisch für unsere Unternehmenskultur. Wir sind bei ECO dafür bekannt, dass wir ein tolles Klima haben, ein tolles Betriebsklima haben. Das ist dadurch entstanden, dass ich so frech war, dass ich sehr oft mir gedacht habe, was dein Chef da macht, ist eigentlich Blödsinn. Und ich war sehr oft auch der Meinung, ich brauche gar keinen Chef. Und ich habe als Grundregel mir vorgenommen und habe gesagt, sobald du das kannst, versuchst du alles zu vermeiden, was du bei deinen Vorgesetzten früher immer nicht so gut gefunden hast. Und dadurch sind wir sehr dezentral. Unsere Mitarbeiter dürfen sehr viel vor Ort entscheiden. Dadurch sind wir schnell und sind effizient und nicht so bürokratisch.
Dazu muss man Vertrauen haben, ne?
Das ist ganz wichtig. Man muss Vertrauen haben und man muss auch eine Kultur haben, die Fehler zulässt. Also bei ECHO, das erstaunt dann viele Leute. Ich war nie stolz darauf, dass ich Mitarbeiter abgebaut habe oder Personal abgebaut habe, wie das sonst so üblich ist, sondern ich bin viel stolzer darauf, wenn wir gemeinsam Lösungen gefunden haben, die unsere auch notleidenden Werke wieder auf Vordermann bringen konnten. Also Effizienzsteigerungen oder auch Umsatzsteigerungen. Ich bin immer der Meinung, bevor ich einen Job abbaue oder ein Werk schließe, muss man erst mal versuchen, ob es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Mein Gast Martin Riechenhagen ist die letzten Minuten hier im Gespräch und tatsächlich auch die letzten Tage Chef eines großen US-Konzerns. Bei der Arbeit, die Sie uns so geschildert haben und bei dem Spaß an der Arbeit, die sich jedenfalls auch transportiert hat, kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass Sie ein Typ sind, der so richtig aussteigt. Sie haben auch noch ein paar Aufsichtsratsposten. Aber womit werden Sie, womit planen Sie, die nächsten Jahre zu verbringen?
Naja, ich werde viel Spaß haben auf unserem kleinen Reiterhof. Wir haben da so ungefähr 30 Hektar. Da kann ich dann selbst auch mich auf den Traktor schwingen und hier und da mal ein bisschen helfen. Und dann habe ich viele Hobbys, also von daher mache ich mir um meinen Ruhestand keine Sorge. Ich habe einen sehr guten Freund, Peter Jennissen, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Der ist etwas vor mir in den Ruhestand gegangen mit dem Motto, jetzt mache ich 20 bis 30 Jahre Urlaub. Und das, finde ich, ist ein super Slogan.
Alles Gute dabei. Martin Riechenhagen, Dankeschön für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.